Ja, und wer fängt jetzt an zu reden? Das hätten wir auch mal vorher besprechen sollen. Hi und herzlich willkommen zu einer Folge der Kino-Tagesstätte, die nicht geplant ist. Wir haben uns spontan gedacht, ja, labern wir irgendwas heute mal. Jeder bringt.
Und völlig ohne Not. Es ist ja nicht so, als ob wir eine Folge von heute auf morgen bräuchten. So, wir haben ja noch zwei auf Halde, aber nein, wir machen einfach mal diese Schnapsidee und je nachdem, ne, wie es halt wird, entweder landet die im Mülleimer oder ihr kriegt dann halt was zu hören.
Das klingt nach einer richtigen Marius-Idee.
Ja, es war auch meine Idee, tatsächlich. Ich habe meistens die Ideen, wo alle sagen, ja, sind wir dabei, und dann macht man sie und denkt sich, naja, war jetzt auch so semi.
Ja, aber fürs nächste Mal denkt man nochmal drüber nach, wie wir es verbessern können.
Aber der Konzept ist ja, dass wir nicht drüber nachdenken. Gerade auch gestern lange Diskussion darüber beim Trinken, über das Thema Nachdenken. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ihr habt schon gehört, Christian auf der einen Seite, Ecke auf der anderen Seite, ich, Marius, auf der Seite.
Ja, geografisch Punkt. Zwischen uns.
Geografisch, ja, naja, also.
Ja, mit so einem Dip im weitesten in Süden.
Im weitesten Sinne, ja.
Die unterste Linie des Checkmarks. Der unterste Punkt.
Was?
Ja, der unterste Punkt des Checkmarks, wenn man so einen Haken macht, so. Mhm. Bist du der untere Punkt, oder?
Das kommt hin.
Ja. Welchen Breitengrad ist denn Aachen?
26.
Der Mainz ist ja auf dem 50. Breitengrad, das ist ja allgemein bekannt, genauso wie New York.
Also mal in Geografie, so gut war ich in Geografie jetzt auch nicht. Du kannst es jetzt gerne googeln.
Nee, ich google
oder nicht. Oder wir reden einfach 51. Mal weiter, worum es eigentlich geht hier.
Siehst du, wir sind ja quasi auf einer Linie. So, jetzt guckt, jetzt muss Christian aber noch den Breitengrad von Leipzig rausholen, das nützt alles nichts.
Willst du Breitengrad oder auch Längengrad?
Nee, Breitengrad reicht mir. Länge weiß ich, dass wir da nicht auf einer sind.
Längengrad ist ja wirklich klar, wie groß
wir sind. 51.
51?
51,33.
Ja, lol, dann seid als Aachen und Leipzig auf einer Höhe ungefähr.
Ja, das weiß ich spätestens, seitdem ich die Bahnverbindung mal rausgesucht habe.
Gibt's so eine Bahnlinie, die auf einer Linie auf dem 51. Breitengrad von Ost nach West?
Nein, aber man sieht
die Linie
halt
51.
Man sieht halt, dass man in den Süden fährt und dann wieder hoch. Und dann sieht man aber, dass die Luftlinie quasi in etwa eine Linie wäre. Aber du kannst ja auch mit dem Auto
glaube,
nicht.
Ich glaube, wir sind hier etwas weiter nördlich schon.
Aber
da muss dann die Kommastellen reingehen.
Aber nicht so sehr, deswegen. Also man könnte eine Luftlinie ziehen, da wäre prozentual gesehen nicht so viel Steigung. Aber mit dem Auto könnte man die auch nicht fahren, weil ja zwischendrin die A4 mal unterbrochen ist.
Ja, herzlich willkommen bei Kinotagesstätte, Ihr Podcast für Geografie und Topografie.
Aber Marius,
das hast du jetzt rieche, so gewollt.
Ich rieche einen viralen Erfolg oder zumindest Podcast-Erfolg. Ich meine, wir machen das, womit 90% aller Podcasts gefühlt erfolgreich sind. Wir
Bullshit
machen einfach eben das Mikro an und labern.
Ja, genau.
In jede Richtung.
Ey, dafür haben Marius und ich doch schon einen Podcast.
Stimmt, ja, wir machen so einen Musikpodcast nebenbei, der manchmal reden wir auch über Musik, aber kommt eher selten vor.
Nee, wir reden immer über Musik, aber wir reden auch immer über irgendwas anderes, vollkommen Abstruses, was irgendwie da reinpasst.
Oder auch nicht reinpasst, ja. Aber verdammt, wir haben auch noch ein Konzept tatsächlich für heute. So ein bisschen Struktur. Ohne können wir nicht. Wir sind zu deutsch. Wir müssen da so ein bisschen Struktur reinbringen. Und haben gesagt, hey, jeder bringt mal ein Thema mit und dann labern wir darüber 10 Minuten. Das machen wir dreimal, weil jeder ein Thema hat. Es sei denn, wir haben ein doppeltes Thema. Das kann natürlich auch sein, dass sich jeder gedacht hat, wir müssen
dann reden wir zweimal über das Thema, ja.
Wir müssen jetzt unbedingt 10 Minuten über
Hüten filmen.
OLED-Bildschirme reden. Und dann
OLED, bitte.
OLED. Und dann sagt Christian auch, sagt, ach, das Thema habe ich auch. Und dann reden wir trotzdem nur 10 Minuten drüber, so 20 Minuten. Das ich weiß ehrlich gesagt nicht. Will jemand anfangen?
Marius, du fängst an.
Ich? Okay, gut, ja, kein Problem. Ja. Ich starte den Timer. Und ich habe ein Thema mitgebracht, dass es eine Frage ist und sie könnte einfacher nicht sein. Gucken wir gerade Serien?
Ja.
Ja.
Nein.
Ja. Nein, okay.
Gar nichts.
Ecke, willst du erst deine Antwort ausführen, oder? Gerade nicht, oder bist du überhaupt, du bist doch überhaupt nicht so die großartige Serienguckerin, oder?
Überhaupt, ja, richtig. Also, was war denn die letzte aktuelle Serie, die ich wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe? Boah.
Also ich gehe jetzt auch nicht, also ich meine jetzt auch so ein Sitcom-Rewatch oder sowas irgendwie.
Wenn überhaupt mal irgendwie eine Sitcom oder eine Kindheitsserie so folgenweise, wenn so ein Tag war, wo man sich jetzt nur irgendwas so diesem ganzen Komfortablen hingeben will, aber nicht weiß, ob man einen ganzen Film schafft.
Ich meine, du warst genauso selten wie ich auf Fillmore bei Disney Plus.
Nee, ich guck das einfach auf YouTube.
Okay.
Das gibt's dann wahrscheinlich nicht mehr lange dort, oder?
Also seit 4 Jahren gibt's das da, also.
Okay. Na mal schauen, wann der Mauskonzern da die Copyright-Bremse zieht.
Dann, wenn sie wieder wissen, dass sie die Serie haben.
Wahrscheinlich. Ja, wenn so ein Praktikant unten aus dem staubigen Archiv ausgräbt.
Das gehört uns hier noch.
Die haben andere Probleme gerade.
Dann grabt noch ein bisschen weiter und holt die Wochenendkids mit raus.
Die Wochenendkids, um Gottes Willen. Ja, dann Disney Original.
Ich weiß nicht,
Christian hat ja gesagt, jetzt würde mich aber auch interessieren, was guckt Christian gerade?
Ja, Foundation gucke ich gerade.
Was ist Foundation?
Was ist Foundation? Eine Apple-Serie.
Okay, danke schön, weiter geht's.
Wir sind bei einem Familienmitglied ins Apple-Konto mit eingestiegen. Das ist tatsächlich, ja, wir können mal über Apple reden, aber das ist tatsächlich sehr angenehm gewesen. Ich musste mich bloß irgendwie, der hat mir eine Einladung geschickt aufs Handy und dann habe ich das Handy mit dem Fernseher connected und seitdem haben wir Apple TV Plus auf dem Fernseher ohne Zuzahlung. Also super. Netflix suckt es.
Yes.
Nein, Foundation ist eine Science-Fiction-Serie, basierend auf einem großen Romanzyklus von Isaac Asimov und spielt.
Das mit den Robotern, ne?
Nee, nicht mit den Robotern. Nee,
ich meine der Autor. Das war das mit den Roboterregeln.
Achso, ja, das war der mit dem Ich-Roboter, mit den Robotikgesetzen, genau. Ich wusste auch gar nicht, dass der so aktiv Literatur geschrieben hat. Ich dachte eigentlich, der wäre eher so ein theoretischer Denker gewesen. Aber der war doch. Der war nicht nur sehr, sehr sexuell übergriffig wohl, wie ich gelesen habe, sondern auch relativ aktiv, was Literatur betrifft. Und naja, diese Serie spielt jedenfalls also mehrere 10.000 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit ist über die Milchstraße verteilt und weiß schon gar nicht mehr, wo sie ursprünglich herkommt. Es gibt ganz viele verschiedene Kulturen und irgendwelche Interessengruppen. Und dann gibt es halt ein großes Imperium, das regiert wird von einem Imperator Kleon. Und das ist so ein richtig cooles Konzept, wie ich finde. Der herrscht nämlich schon seit über 1000 Jahren oder seit 400, 500 Jahren durch seine Klone. Der klont sich immer wieder selbst. Und es sind immer 3 Klone in unterschiedlichen Altersklassen am Regieren, das ist dann immer fortlaufend und jetzt sind wir in der 15. Generation oder so. Und oh mein Gott, ich quatsche die 10 Minuten voll, aber jetzt gibt es einen Forscher, der voraussagt, dass dieses Imperium bald untergehen wird und er will gerne eine Foundation aufbauen auf einem fernen Planeten, also ein großes Archiv, was nach dem Untergang dieser Zivilisation dann wieder für einen möglichen Aufbau sorgen soll. Und dann reiht sich ein Cliffhanger und ein Mindfuck und ein seltsames, abstraktes, kosmisches, mathematisches, physikalisches, narratives Rätsel ans nächste. Und du hast in der ersten Folge einen riesigen Exposition-Dump. Dann dröselt sich das alles so auf. Du verstehst die ersten 3 Viertel der ersten Staffel verstehst du überhaupt nicht und dann macht alles so langsam Klack und jetzt hat nach 2 Jahren Wartezeit die 2. Staffel begonnen endlich.
Sieht sogar, ich gucke mir Bilder an, hat so ein bisschen No Man's Sky Feeling, so von den Raumschiffen und den Umgebungen und sowas, nur halt mit, also das ist natürlich sehr realistisch aussieht, aber jetzt nicht so Sci-Fi-mäßig, wie jetzt, weiß ich nicht, so düster wie Alien oder so clean wie. Oh, das ist schon ziemlich clean. Nee. Aber.
Es ist schon Ridley relativ Scott clean, aber es ist jetzt. Nein, nicht. Was? Wie Ridley Scott clean? Also, wenn du Ridley Scott Alien clean meinst, dann nicht. Das war ja nicht clean.
Nee, oder? Ridley Scott hat so eine absolut cleanische Filmsprache, finde ich.
Ach so,
ja. Wenn man es heutzutage. Heute
ja, ja.
Habt ihr den Napoleon-Trailer gesehen? Der sah scheiße aus.
Ich fand ihn besser als erwartet, weil ich von Ridley Scott seit House of Gucci eigentlich nichts mehr erwarte.
Den gibt's jetzt bei Prime, glaube ich.
House of Gucci, wenn überhaupt, nur in der OV gucken, dann macht er auf so einer Trash-Ebene Spaß. Aber Napoleon ist ja auch interessant, ist ja eins der beiden großen Filmprojekte aktuell von Apple.
Stimmt. Ja. Das war auch so ein Apple-Ding, siehste. Mhm. Da muss ich dann auch nicht ins Kino Ende des Jahres, sondern kann das auf Apple gucken.
Ich glaube, den muss man schon wahrscheinlich im Kino gesehen haben. Ich meine, Killer of the Flower Moon guckst du ja auch nicht bei Apple Plus dann.
Gehst du zu Killers of the Flower Moon ins Kino?
Natürlich. Ja, aber sowas
ich bin auch nicht zu Irishman ins Kino gegangen, weil ich mir einfach nicht 4 Stunden im Kino geben wollte. Also 3 Stunden ist so
Zeit,
ist meine Kotzgrenze.
Ich hatte keine Chance, ins Kino zu gehen.
Bei Irishman habe ich mich im Nachhinein geärgert, dass ich nicht ins Kino gegangen bin. Weil ich ihn so gut fand.
Ich mich nicht.
Außerdem hole ich dann wieder schön meine Liegeplätze in Frankfurt im Kino. Und dann wie bei Oppenheimer und dann lege ich mich da 4 Stunden
Und da kannst du nämlich keine Serien gucken und deswegen guckt Marius keine Serien aktuell, weil er jetzt nur noch ins Liegekino nach Frankfurt fährt.
Ja genau, ich habe die Frage gestellt, um Tipps zu bekommen.
Marius, wenn du da 4 Stunden liegst, dann muss doch die Pflegerin zwischendurch kommen und dich umlagern, damit du hier keine Druckstellen kriegst.
Okay.
Und,
ne? Das nehme ich in Kauf.
Ja, Marius, um Mehmet Scholl zu zitieren, Mehmet Scholl hätte Angst, dass du dich dann da wund liegst.
ja, deswegen gucke ich auch keine Serien, ne? Außer eigentlich gucke ich ja ich habe schon, ich glaube, im Podcast noch nie erzählt, aber dass ich die Simpsons schaue, immer wieder ab und zu mal Folgen.
Hast du in irgendeiner Folge erzählt, die ich gehört habe?
Ja.
Der Simpsons-Folge wahrscheinlich.
Genau.
Nee, ja,
achso, jetzt habe ich den Gag kaputt gemacht, sorry.
Noch in irgendeiner, auch noch in irgendeiner anderen. Was ist irgendwann nochmal vor kurzem gesagt?
Keine Ahnung, also ich gucke aber, weil die Folgen halt immer so 20 Minuten gehen und dann ist wunderbar, da setze ich mich auf mein Home-Trainer-Rad oder sonst was und dann fühle ich mich so, als hätte ich irgendwas geschafft an dem Tag, ohne wirklich
oder
was zu schaffen.
Oder hast du mir das privat erzählt, kann auch sein.
Das kann auch sein, weiß ich nicht. Mhm. Naja, zumindest habe ich aber gerade kein Disney Plus, das mache ich immer erst wieder, wenn Elemental da reinkommt. Deswegen bin ich umgestiegen auf Yu-Gi-Oh! Ich gucke gerade wieder Yu-Gi-Oh! Die ersten Staffeln und es ist fantastisch. Es ist großartig.
Gibt's das auf Netflix oder so?
Prime.
Prime, siehst du.
Ja, bei Prime gibt's so viel Sachen, von denen du nicht glaubst, dass es sie gibt.
Ja, ich habe nämlich verdammt, die ganzen kleinen schönen Serien sind alle bei Disney Plus. Was hat denn Prime so? Oh, die haben auch sehr coolen Stuff tatsächlich. Auch so alte Sachen zum Rewatchen sind die auch nicht so schlecht aufgestellt tatsächlich. Und deswegen gucke ich wieder Yu-Gi-Oh! Es ist komplett bescheuert, die spielen einfach nicht nach Regeln, was fantastisch ist. und
das war ein Schock sondergleichen, wenn du 2 Staffeln von dieser Serie geguckt hast und dann hast du deine ersten richtigen Yu-Gi-Oh!-Karten gekriegt, die dann endlich mal verfügbar waren. Und dann liest du dir die Regeln durch und was? So spielen die das doch gar nicht in der Serie.
Ich kann
was
die
das?
Heftigsten Monster nicht einfach so spielen, wenn ich es auf der Hand habe. Das ist großartig. fantastisch. Und genau, das gucke ich gerade, wechselt aber dann wahrscheinlich bald wieder zu Netflix, weil da kommt ja eine nette kleine Serie, aka eine der teuersten Serien aller Zeiten, die One Piece Realserie kommt Ende August.
Und ich denke, das ist ein Film.
Nee, eine Serie.
Nee, ist eine Serie.
Nee, Serie.
8 Folgen, glaube ich. Und das behandelt den ersten Arc von One Piece, den S-Blue Arc.
Aber es ist dann so Katastrophentourismus, den du machst, oder?
Der erste Arc von One Piece umfasst wie viele Mangas und Folgen der Mangaserie?
Warte, ich guck gerade mein Regal. Es müssten, glaube ich, insgesamt 10 Bände oder sowas sein und Folgen 50 oder sowas. Moment.
Ja, Prost Mahlzeit.
Was ist, bis wohin geht denn der erste Arc? Ist das nur mit Nami und Sorry? Bis zu Grandland ist der erste Arc. Okay, ich dachte, alles davor wäre schon verschiedene kleine Arcs
zerstückelt worden. Ja, also du kannst die natürlich kleinteilig machen, wie du willst. Aber um auf deine Frage zu antworten, Ecke, kann ich dir auch genau sagen. 61 Folgen.
Ja, okay, dann sag
das
ich
alles
jetzt
ganz schön gestaucht.
Ja, dann sage ich jetzt schon mal voraus, dass das nicht viel besser wird als die M. Night Shyamalan-Version von Avatar, der Herr der Elemente.
Es wird auf jeden Fall besser, weil die haben extra Nachdrehs gemacht für den Chef, für die 10 Minuten sind vorbei.
Ich will ja jetzt nichts sagen, aber Nachdrehs sind in der Regel kein gutes Zeichen.
Doch, wenn der Erfinder der Serie die veranlasst hat.
Ist das jetzt schon dein Thema, ja?
So, Ecker, du hast die One Piece Realserie genommen. Das ist aber nett von dir. Da kann ich ja noch weiter ausführen, dass ich mich tatsächlich ein bisschen drauf freue, weil der letzte Trailer auch nicht so kacke war. Aber ja, wir machen vielleicht eine Folge zu, Christian. Hätte ich Bock drauf.
Ja.
Gut. Aber wenn wir schon bei Ecke waren, Ecke, dein Thema läuft ab.
Ja, ich find, das solltest du mit deinen Filmkommilitonen machen. Das könnte, glaube ich,
da
sehr
guckt keiner One Piece so richtig, glaube ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
Diese Kritons.
Ich muss ein paar Leute davor das Mikrofon zerren. Deine Zeit läuft schon, Ecke, ne? Also du hast, glaube ich.
Das ist schön. Ich habe Zeit, weil zur Not machen wir halt 12 Minuten. Nein, mein Thema ist, ich möchte mit euch über Darsteller reden, die man am erst gar nicht mochte oder nicht gerne in Rollen gesehen hat, die man aber immer mehr zu schätzen weiß.
Oh, das ist gut.
Ich habe mal ein erstes Beispiel habe ich mal dabei.
Ja, red mal, mach mal Stellerbox auf.
Mein erstes Beispiel ist Andrew Garfield. Ich konnte mit dem lang nichts abgewinnen, habe den auch regelrecht.
Der ist Schauspieler? Sorry. Entschuldigung.
Was war das denn jetzt? Ich dachte, ich bin für so dumm. Ich dachte, Marius und ich sind für dumme Witze verantwortlich und nicht Christian. Okay. Auf jeden Fall, ich konnte ihn lang nicht leiden. Und dann habe ich ihn aber innerhalb von kurzer Zeit erst in Tick, Tick, Boom, den Film fand ich gar nicht so gut, aber ich fand ihn überragend in der Rolle. Und dann im, wie ich finde, ja misslungenen Spider-Man No Way Home gesehen, wo er das Beste am Film war. Und da, seitdem habe ich mir eigentlich vorgenommen, doch noch mal seine Spider-Man-Filme zu gucken, die ich gar nicht so gut fand. Aber ich sehe ihn inzwischen gern und hoffe eigentlich, dass er jetzt mal wieder ein paar mehr Rollen bekommt.
Mhm.
Ich glaube, ich finde ihn immer unterwältigend, ehrlich gesagt.
So ging es mir ja ganz lange Zeit auch.
Ja, in Anna de Silver Lake war die Hauptrolle, ne? Da, den fand ich, der hätte von einem stärkeren Hauptdarsteller profitiert. Hacksaw Ridge, okay, den Film mochte ich allgemein nicht, aber und dann Tick, Tick, Boom, ich glaube, ich wollte Tick, Tick, Boom schon 4 oder 5 Mal schauen, aber ich habe dann doch immer einen anderen angemacht, also. Aber du sagst, das ist der Film, der dich überzeugt hat.
Also zumindest von seiner schauspielerischen Fähigkeit. Der Film an sich, finde ich, ist gehobenes Mittelmaß.
Okay. Kann er denn singen?
Nee, also nicht im klassischen Sinne. Ich finde aber, dass es zu der Rolle, die er da verkörpert, sehr gut passt, wie er singt.
Ich glaube, er ist kein Sänger da, ne? Oder? Er ist doch so der Komponist.
Er ist Komponist, deswegen singt er die Nummern auch nicht wie ein klassischer Sänger, sondern eher wie jemand, der Nummern schreibt.
Christian.
Irgendwann kommt der Tag, wo Mario Sandra Bullock sagt.
Der Tag muss noch kommen, ja.
Der Tag wird definitiv kommen. Das kann ich jetzt schon mal vorstellen. Aber lustigerweise, ich musste kurz nachdenken, als du die Frage gestellt hast, und da ist mir sofort Adam Driver eingefallen.
Okay.
Adam Driver, in den ersten Rollen, den ich ihn gesehen habe, mochte ich ihn, ich weiß nicht, ob überhaupt nicht.
Aber wo hast du ihn denn zuerst gesehen? Drunter.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich habe diesen ganzen Girls-Hype überhaupt nicht mitbekommen. Da habe ich gar nichts von gesehen.
Habe ich nie gesehen.
Ich glaube, Francis H. habe ich ihn das erste Mal gesehen und vielleicht noch, Midnight Special. Und es sind halt beides Filme, die ich, nicht so toll finde.
Francis H. gebe ich dir recht. Das ist ja eigentlich so typisches Filmfutter für mich. Ich konnte dem, hab den vor, ich glaube, einem halben Jahr gesehen, konnte dem gar nicht so viel abgewinnen. Und Adam Driver fand ich da auch seltsam.
Ja, da war er ja irgendwie so der Posterboy, ne? Aber.
Und sah aber nicht so aus.
Ja. Aber der Moment quasi, wo. Also der Negativmoment noch war Star Wars 7. Ich wusste nicht, wer unter der Maske von Kylo Ren steckt, bevor ich den gesehen habe im Kino. Dann zieht er da im Kino die Maske ab. Und ich wusste gar nicht, ob ich Adam Driver so auf dem Schirm hatte vorher, aber ich hatte mich gefragt, what the fuck, was ist das denn jetzt für einer? Den mag ich, der sieht ja überhaupt nicht bedrohlich aus. Bis man dann mal checkt, dass das auch irgendwie die Idee der Sache ist und dass natürlich auch die deutsche Synchronstimme aus Adam Driver einen ziemlichen Lulli macht.
Also Adam Driver synchronisiert gucken ist wirklich furchtbar. Also ich gucke den auch nur noch.
Habe ich dann im Nachhinein noch festgestellt.
Ich gucke den nur noch in der V. Ich finde die deutsche Synchronstimme, der Synchronsprecher, der ist ja über jeden Zweifel erhaben in dem, was er macht. Aber ich finde, die passt null zu dem, wie Adam Driver normalerweise spricht. Und im Englischen ist das eine ganz andere Kraft, die da
Auch eine ganz andere, auch ganz andere Tonart.
Genau,
und ganz
viel tiefer.
Charakter irgendwie, der damit verkörpert
viel
wird.
Viel tiefere Stimme.
Ja.
Das habe ich bei Star Wars tatsächlich eher bei Domhnall Gleeson.
Ja gut, die Rolle ist auch undankbar, aber ich kenne, ich mag den mag ich eigentlich allein wegen About Time, Peter Hase. Alles eine Frage der Zeit. Ja, da ist er auch toll.
Aber ich glaube, mein Umschwungpunkt war Patterson von
Jim Jarmusch.
Den
habe ich nie gesehen.
Oh, auch nicht. Schau den, der ist, da braucht man etwas Geduld, der ist sehr ruhig, aber der hat Das ist so das Geile. Dieser Film hat einen Twist, den er super krass versteckt. Also, sagt mir zumindest meine Erinnerung.
Okay.
Aber das ist echt schön, nochmal ein Twist für diese Figur, die er da reinbringt, auf die man super leicht übersehen kann.
Ich überlege gerade, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Der ist mir nämlich erst relativ spät aufgefallen. Ich weiß aber, dass ich nach Meryl Story eigentlich davon überzeugt war, ja, das ist der dominierende Charakterdarsteller in Hollywood für die nächsten 15 bis 20 Jahre von seiner Generation, weil das war ja überragend. Da war ich auch in dem Team, dass der dafür hätte einen Oscar kriegen müssen, und dazu stehe ich heute noch. Und auch in den späteren Star Wars Filmen, die hat er ja größtenteils getragen, deswegen. Aber ja, wenn man dann auf die älteren Rollen von ihm blickt, verstehe ich schon, warum man mit ihm so fremdelt.
Christian, hast du nicht gerade eben oder letztens irgendwie 65 geschaut hier?
Ja, 65, genau.
Der Film, den kein Mensch gesehen hat.
Nee.
Genau, weil er auch gefühlt nirgendwo lief, oder? Na doch, ein paar lief er, aber
2 Wochen im
bei
Kino.
Bei diesem Film merkt man wirklich, dass das Studio im Nachhinein gesagt hat, nee, also eigentlich war der Twist, dass es sich da um die Erde handelt, das war bis vor ganz zum Schluss aufgehoben eigentlich. Und das Studio hat gesagt, nee, das müssen wir ganz am Anfang setzen. Dass das hier ein Alien ist und dass der auf der Erde landet, das muss direkt am Anfang klar sein.
Ja, genau. So war auch die Marketingkampagne,
Die Marketingkampagne.
Ja, was Sony aber sich so dabei gedacht noch gewissen, hat, keine Ahnung. Einen
gewissen Reiz gehabt, ja.
Ecke, ich habe leider nur langweilige Antworten auf deine Frage. Sowas wie Matthew McConaughey ist natürlich klar, der so jahrelang in diesem Surfer Rom-Com-Image war und da auch in meinem Kopf war und ich den absolut nicht leihen konnte. Und dann kamen natürlich Filme wie Dallas Buyers Club oder Interstellar.
Da muss ich einhaken, weil der ist ja dann irgendwann in der Karriere falsch abgebogen. Aber ich glaube, der erste Film, an den ich mich mit ihm erinnern kann, war auf ewig Die Jury. Und da spielt er ja auch einen Anwalt. In einem ziemlich ernsten Film, der sehr 90er-Jahre-esk ist. Dementsprechend verstehe ich auch, warum Leute, die ihn heute das erste Mal schauen, ihn überhaupt nicht mögen. Ich mag ihn hingegen sehr.
Nee, andersrum. Leute, die ihn jetzt wieder schauen, die werden ihn wieder mögen. Aber ich habe den halt in den Nullerjahren mitbekommen.
Die Jury?
Und da war... Achso, nein, ja. Matthew McConaughey. Ah, nee.
Ja. Nein, ich rede jetzt von dem Film Die Jury, aber
ach so.
Aber ich fand ihn da so beeindruckend, weil er ja auch gegen relativ bekannte Darsteller auch ankämpfen musste und da die Hauptrolle tragen muss, obwohl da noch irgendwie deine Lieblingsschauspielerin Sandra Bullock und Samuel L. Jackson und ich glaube Donald Sutherland dabei sind. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und dass er dann den Film dennoch trägt, das fand ich beeindruckend. Und dann habe ich erst die ganzen Rom-Coms gesehen und habe gedacht, ja, der Junge hat irgendwas falsch gemacht in seiner Karriere. Und dann kam ja die Renaissance mit Der Mandant und dann die Oscar-Rolle Interstellar. Aber ich fand ihn da schon gar nicht mehr so gut. Also auch in The Wolf of Wall Street. Ich mochte ihn noch in True Detective.
Ja, stimmt. In der guten Staffel von True Detective. Der hat jetzt auch schon lange nichts mehr gemacht, ne? Also der hat ja noch ein bisschen, seit The Gentleman hat er noch Sing 2, hat er noch ein bisschen verkörpert.
War der nicht auch beim letzten Guy Ritchie-Film dabei? Nicht nur bei Gentleman?
Nee, bei dem Operation Fortune war er nicht, nee.
Ach ja.
Na, vielleicht arbeitet er mal wieder im
Großraum. Das war der andere Rom-Com-Gentleman, wie ist er hier? Hugh Grant.
Hugh Grant ist am Punkt seiner Karriere angekommen, wo er, glaube ich, einfach nur Bock hat auf irgendwelche Sachen und sagt, jo,
das hat man der Rolle auch angemerkt, ja.
Umpa-Lumpa, jo, das bin ich dabei.
Ich bin ja der Meinung, dass Hugh Grant fantastisch ist. Ich liebe Hugh Grant.
Und damit ist die Zeit vorbei.
Du hast auch keinen genannt.
Ich hätte jetzt Robert Pattinson genannt, aber tja.
Gute Zeit ist Wahl. Vorbei. Gute Wahl.
Christian.
Ach, nee, stimmt, du hast ja Matthew McConaughey genannt, sorry.
Ja, das war die langweilige Antwort und die Robert Pattinson die obvious Antwort.
Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt, was Christian ausgräbt.
So. Läuft meine Zeit?
Deine Zeit läuft schon seit 10 Minuten.
Okay, 60 Euro Stunden Honorar übrigens, ne? Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag.
Happy Birthday to you. Okay. War das gut, jetzt die Singpause, oder?
Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. was völlig anderes. Nein, Quatsch. Und ich habe da ein Poster bekommen von einem guten Freund. Ich zeig euch das mal hier in die Kamera.
Top 200
das
ist natürlich blöd für die Leute, die es draußen haben. Ich hab nur tatsächlich ein Top 100 Poster mir mal gekauft, aber das Top 250, ist das
die,
IMDb?
Das sind die Top 200, ich erklär's gleich. Also es ist so erstmal so ein schönes, großes Poster mit den Top 250 Filmen, wo auch ein paar seltsame Sachen dabei sind, aber man kann die Filme dann freirubbeln, wenn man sie schon geguckt hat.
Ja, genau, sowas habe ich auch.
Und ja, ich dachte, das wäre erst kuratiert, weil auch The Gentleman zum Beispiel draufsteht, habe ich mich dann aber gewundert. Und ja, das sind die 250 IMDb von vor wahrscheinlich ein, zwei Jahren oder sowas.
Und da war The Gentleman dabei?
Da war The Gentleman dabei, also, auf Platz 200 oder 210 oder sowas.
Ich bin ja Fan des Films, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Ich bin auch verwirrt, dass zum Beispiel beim Joker sind zwei Teile aufgelistet. Einmal 2019, einmal 2021. Und ich so, hä? Okay, es gibt einen Fanfilm Joker 2 aus dem Jahr 2021.
Okay.
Der ist ganz grausam. Naja, jedenfalls, meine Freundin an einem Anfall von Übermut sagte, ja, dann können wir das ja jetzt voll die Liste komplett abarbeiten. Ne? Also wir schauen zusammen alle Filme durch.
Oh Gott.
Und ich gucke so drauf und denke mir so, okay, Stalker, Komm und Sie, Funny Games. Oh mein Gott, ich glaube, du wirst diese Entscheidung bereuen. Ich werde sie auch ein paar Mal bereuen, auf jeden Fall. Aber die Frage, auf die ich hier hinaus will, oder die das anstoßen soll, wie sieht es denn mit Watchlisten bei euch aus? Wie doll achtet ihr darauf, eure Watchlists abzuarbeiten? Seid ihr Completionist in Sachen Film schauen?
Also ich sag mal so, meine Watchlist besteht aktuell aus Sekunde 303 Filmen.
Ja, dann aber lass es mich anders fragen. Wenn du auf der Suche nach einem Film bist, was kann ich heute Abend gucken, gehst du dann zuerst bei Netflix rein, was ist da verfügbar, oder gehst du auf deine Watchlist, was könnte ich heute schauen?
Nee, ich liebe es, nach solche Listen abzuarbeiten. Ich meine, wir gucken gerade alle Bond-Filme, dann habe ich alle Disney-Filme geschaut in Corona, alle Pixar-Filme in Corona-Zeiten geschaut, habe aktuell mega Lust, alle Direct-to-DVD und VHS-Filme von Disney zu schauen, genauso wie die alten ProSieben Comedy-Movies, die es bei Join Plus gibt. Darauf hätte ich jetzt in diesen Zeiten richtig Lust. Also ich mach das super gern, tatsächlich. Oder alle Detektiv-Conan-Filme. Gucke ich immer, wenn ich krank bin aktuell. Und das ist, da hat der Tag Struktur. Ne? Also da muss man sich nicht lang überlegen, was gucke ich jetzt, sondern ach ja, ich mache ja gerade meinen Disney-Marathon. Wo sind wir denn gerade? Ah, 1965, auf geht's mit, weiß ich nicht, Robin Hood oder so. Das nimmt einen Arbeit ab beim abendlichen Filmschauen. Und deswegen ist sehr viel, was ich mache, entweder von einer Liste, die ich abzuarbeiten in Anführungszeichen habe, zum Beispiel auch die 23 für 2023 Liste, sowas, also eine selbstgemachte Liste von Filmen, die ich dieses Jahr einfach schauen möchte, oder ich gehe ins Kino. Und das sind so die zwei Punkte, wo ich mich meistens bewege, oder es ist ein Film für die Uni. Aber ich gucke selten Streamingdienste durch und überleg mir dann, was ich gucken will. War jetzt eine seriöse Antwort, okay, bitte.
Ja, Ecke.
Ja, ich will gar nicht wissen, wie groß meine Watchlist ist, weil ich irgendwann dazu übergegangen bin, einfach alles, was ich wirklich mal sehen will und was mir unterkommt, auf Letterboxd als Want-to-Watch zu markieren. Deswegen sind das auch
Klapptausendlist. Sag ich dir.
Das wollte ich gerade fragen. Marius, find's mal raus.
968 oder so.
Aber Ecke, ich sag dir jetzt schon, du hast nicht die größte Watchlist, die ich kenne.
Ich weiß. Also ich glaube, allein schon Luis, der ja auch schon mal Gast hier war, der hat, glaube ich, noch mal doppelt so viel wie ich.
Aber das ist doch so aber so eine lange Watchlist ist doch das Level vor dem Pile of Shame, oder? Also der Vorläufer zum Pile of Shame.
Na, ich würde es anders sehen, weil der Pile of Shame ist ja sowas, wo du ja
der Pile of Shame ist dann schon der Punkt, wo du es schon ausgegeben hast, das Geld, und dann wartest du da drauf.
Der Pile of Shame wird für mich immer dadurch suggeriert, dass es immer die Sachen sind, wo Cineasten, wo Filmfans zu dir sagen, wie, den hast du noch nicht gesehen, oh, das ist aber jetzt, weil ob ich jetzt hier, Marius kann ja mal random irgendeinen Film suchen, der so eine mittelmäßige Bewertung hat, der auf meiner Watchlist steht. Da wird keiner sagen, das ist jetzt Teil deines Pile of Shames, während man aber sagt, oh, du hast doch keinen Tarkovsky gesehen. Ja, das ist Teil deines Pile of Shames. Oder du hast nur von Fellini La Dolce Vita gesehen.
Ich kenne die Bezeichnung Pile of Shame tatsächlich aus dem Kontext, dass man, also im Videospielkontext, man hat sich ganz viele Spiele gekauft, so auf Steam oder so. Und spielt aber nichts davon, weißt du? Man hat die alle mal irgendwie in einem Sale für einen schmalen Euro geschossen und jetzt liegen die da halt rum und man spielt
ja,
sie nicht.
Das ist ja, der das Teil of Shame, den ich mit Filmen, die nicht so leicht, die es nicht im Streaming-Abo gibt, die ich dann irgendwie, wenn ich sie für unter 5 Euro entdecke, einfach mal mitnehme. Da habe ich auch so. Oder ich habe auch, ja.
Ich habe auch einige DVDs bei mir
noch
im Regal.
Ich habe auch Benny ja einen Teil seiner Filmsammlung abgekauft mit Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die mich aber interessieren. Und das sind immer noch knapp 60 und der wird auch nicht weniger, weil ich aktuell auch zu wenig außerhalb von Kinogängen dazu komme, Filme zu Hause zu gucken. Also ich habe selten die Muße zu sagen, setz mich jetzt mal 2 Stunden hin und setz mich vorm Fernseher und guck jetzt ganz konzentriert einen Film, weil wenn, dann will ich das ja auch eigentlich konzentriert gucken. Im Gegensatz zu Marius liebt es ja so, Listen abzuarbeiten und sich dann wirklich einen Monat lang nur Pixar-Filme reinzuziehen. Ich kann das nicht. Also ich merke das ja schon, ich habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, die Bonn-Filme jetzt endlich mal zu gucken und ich weiß aber, dass höchstens jeder dritte Film, den ich zu Hause gucken werde, oder ein Bonn-Film ist, oder wenn ich mal 2 hintereinander gucke, gucke ich dann in 2 Wochen gar keinen Bonn-Film mehr. Ich habe da gar keine Systematik drin. Also mir wurde jetzt zum Geburtstag wurde mir so eine Box geschenkt mit 100 Filmen, die sie sehen sollten, also sowas ähnliches wie du. Und dann habe ich die mal rausgenommen und habe festgestellt, ja, hab fast alles gesehen. Habe ich mir die so ein bisschen zurechtgebastelt nach dem Motto, ich tue jetzt auch mal alles drauf, was ich hier noch hab und was ich eigentlich noch sehen will. Es funktioniert nicht genauso. Ich habe auch eine 22 Filme für 22 und eine 23 Filme für 2023 Liste gemacht. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Ich bin dann manchmal auch komplett impulsiv und sehe dann, oh, ich folge jetzt einer Person, die ich jetzt kennengelernt habe, folge ich jetzt auch auf Letterboxd und oh, die hat den Film, ja, den müsste ich noch mal gucken oder den habe ich noch nicht gesehen, den gucke ich mir, dann setze ich alles daran, den zu gucken, anstatt irgendwie stringent so eine Watchlist abzuarbeiten. Deswegen findet Marius auch manchmal, dass ich ganz konfuse Filme aus dem Nichts gucke. Ich weiß auch, dass er mich dann vor ein paar Wochen darauf angesprochen hat, wie, du hast Baymax einfach so geguckt aus dem Nichts, ja. Hat mir jemand gesagt, soll ich gucken, die ich kenne.
Ja, ist ja auch nicht schlecht, also völlig konfus finde ich das jetzt nicht, einfach so aus dem Nichts, aber ich fand aber, also dieses, habe ich schon fast alles gesehen, als du das Ding ausgepackt hast, ging mir so ähnlich bei dem Poster, ich hätte da glaube ich 200 der Filme abstreichen können, beziehungsweise halt wegrubbeln können, übrigens ein sehr befriedigendes Gefühl, dieses rubbellos rubbeln.
Ja.
Aber dann kam eben dieser Vorschlag mit, okay, wir gucken die jetzt alle wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren durch. Und dann kann ich jetzt immer Tag für Tag frei rubbeln.
Tag für Tag rubbeln.
Ein paar Tage mal was frei. Ich kann Tag für Tag rubbeln. Oder jeden zweiten, dritten Tag mal rubbeln. Und dann füllt sich das so langsam, beziehungsweise leert sich das so langsam.
Übrigens, um das Watchlist-Thema noch so abzuarbeiten. Grüße gehen raus an Luis, genau, der hat über 4300 Filme auf der Watchlist. Eckert nicht mal 1000. Aber ein Kommentar von mir toppt das Ganze nochmal mit 4658 Filmen. Aktuell auf dieser Liste. Das war sehr lustig. Wir waren ja in den Geburtstag von dem Programmkino hier und da lief dann ein französischer Film aus den 20er oder 30er Jahren, den kein Mensch kennt. Und er saß neben mir und meinte so, oh, der ist auf meiner Watchlist.
Stark, wenn er das weiß, stark. Aber ich prognostiziere mal, dass er in seinem Leben nicht so viele Filme schauen wird.
Doch.
Ja, obwohl, vielleicht doch.
Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß
manche
nicht.
Meine Kommilitonen und ihren Filmkonsum nicht.
Ich wollte gerade sagen, also ich hatte ja zwischendurch auch Jahre, wo ich 400 Filme geguckt habe. Werde ich dieses Jahr auf bei weitem nicht schaffen. Ich bin froh, wenn ich die 200 dieses Jahr schaffe. Das wird schon eng. Also, das heißt, es sollte machbar
Corona
sein.
Corona ist vorbei, ne? Daran merkt man, dass Corona vorbei ist.
Ja, so eine schöne Pandemie wäre jetzt nochmal für den Filmkonsum noch richtig was, ja. Schön, schön. Willst du noch was sagen? Du hast 3 Sekunden.
C'est la vie.
Das war's.
Das sind aber lange 3 Sekunden.
Alles gut, ich hab gedacht, es kommt noch was. Das war's mit dieser Folge von wegen wir quatschen einfach mal über Themen. Schreibt uns wirklich in diesem Fall wirklich super gerne, wie es euch gefallen hat. Es würde mich wirklich interessieren, ob das zu viel Chaos ist oder ob das Spaß macht zum Zuhören. Keine Ahnung, ich kann es schlecht einschätzen. Wir sehen uns nächste Woche zumindest wieder geordneter. Danke an Christian und Ecke für dieses Experiment.
Sehr gerne, danke.
Wahrscheinlich wäre es bei 99% der Film und nicht der Film-Podcast, aber von normalen Podcasts genau andersrum, dass man strukturiert reingeht, wäre das Experiment. Hier ist es halt mal andersrum.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, ja, doch, so bei ganz normalen Podcasts. Das ist ein anderes Thema. Der Podcast, der kommt auch noch irgendwann.
Ja. Bitte nicht.
Ciao.
Ciao.